Gute Besserung, der Gesundheitspodcast. Hier kommen Ärzte und Pflegepersonal ins Gespräch mit Sören Hage. Gute Unterhaltung und gute Besserung.
Ja, moin, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast vom Klinikum Osnabrück. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und dass wir hier die Chance haben, Themen des Klinikums Osnabrück und insgesamt Gesundheitsthemen auszubreiten, zu erklären und auch einfach mal zu gucken, was Ihnen dabei wichtig ist. Das wird im Laufe der Zeit auch nochmal eine Rolle spielen, einfach auch Sie zu fragen, was bewegt Sie denn bei den Themen. Es werden jetzt so alle 2 Wochen Folgen aufgenommen werden. Ich bin Sören Hage. Wie gesagt, ich freue mich sehr, das machen zu können als Journalist. Deswegen auch drauf zu gucken auf diese Themen aus einer etwas anderen Perspektive als die Ärztinnen und Ärzte, als das Pflegepersonal und andere Fachleute in dem medizinischen Bereich. Und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen auch Ihre Perspektive einnehmen kann und einfach mal die eine oder andere Frage stelle, die Ihnen vielleicht auch schon immer unter den Nägeln gebrannt hat. Das ist zumindest der Versuch hier im Klinikums-Podcast. Und insofern sage ich gute Besserung. Der Gesundheitspodcast vom Klinikum ist jetzt da. Es ist Premiere. Es ist ein bisschen aufregend, wie bei so einer Premiere im Theater auch. Ich glaube, so geht es meinen heutigen Gästen auch. Ich sage aber einfach erstmal hallo, herzlich willkommen. Super, dass das geklappt hat. Es geht nämlich insgesamt um das Thema Sucht heute in der ersten Folge. Und da habe ich 2 echte Fachleute gewinnen können vom Klinikum Osnabrück, und zwar Jessica Stevens als Suchtkoordinatorin und Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin am Klinikum Osnabrück. Ich sage erstmal hallo, herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin auch ganz aufgeregt und finde es ganz spannend, heute ein Teil dabei sein zu dürfen, und bin auch ganz gespannt, was dabei rauskommt, was wir 3 hier so zusammen auf den Podcast bringen.
Ich bin echt auch gespannt. Es ist eigentlich auch schön, so eine Premiere zusammen zu zelebrieren. Das bleibt auf jeden Fall immer in Erinnerung. Ich bin gespannt, was wir draus machen. Und deswegen sage ich erstmal noch herzlich willkommen, Carsten Meyer, Chefarzt vom Suchtkompetenzzentrum hier in Osnabrück am Klinikum, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und suchtmedizinische Grundversorgung. Das ist ganz schön viel, aber ich habe es hoffentlich richtig gemacht.
Haben Sie ganz perfekt gemacht. Auch mal erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir uns vorstellen dürfen und können. Ich glaube auch, dass wir eine spannende Zeit miteinander haben werden. Sie haben uns ein bisschen schon vorgestellt, was uns erwarten wird. Trotzdem, die Nervosität ist sicherlich spürbar und da.
Das ist auch ganz gut so, glaube ich. Und ich habe es eben schon mal kurz in der Anmoderation gesagt, es geht um das wirklich sehr große und sehr gesellschaftlich relevante Thema Sucht. Und da gibt es unglaublich viele Facetten. Das wissen Sie natürlich noch 1000-mal besser als ich. Und wir versuchen das in dieser Folge so ein bisschen aufzudröseln. Natürlich gerade auch, weil das Suchtkompetenzzentrum hier in Osnabrück eine Besonderheit ist. Das gibt es in dieser Konstellation gar nicht so oft, wie man vielleicht denkt. Auch vielleicht nochmal ein Aspekt, auf den wir im Laufe dieser Folge gut kommen können. Aber ich würde sagen, oft hat man ja im medizinischen Bereich das Gefühl, ja, das sind eigentlich nur weiße Kittel, die da vor mir stehen. Ich hoffe immer, dass das nicht so ist. Es passiert aber durchaus, und deswegen machen wir jetzt mal Folgendes.
Jenseits vom weißen Kittel. Wir stellen die Menschen hinter den Profis vor. Ganz direkt, ganz nah. Heute gehen wir auf Tuchfühlung mit...
Ja, mit Jessica Stevens und Carsten Meyer. Wir haben schon kurz gesprochen und ich würde sagen, Sie haben das Wort, Frau Stevens, ganz kurz zu Ihnen persönlich. Es ist so eine offene, freie Bühne jetzt hier im Podcast. Was machen Sie, wenn Sie keinen Kittel anhaben?
Wenn ich keinen Kittel anhabe, bin ich ganz flexibel unterwegs. Also ich bin gerne sportlich unterwegs, ich bin gerne in der freien Natur unterwegs. Wir haben einen Hund, der viel Zeit manchmal raubt, aber der auch eine Menge Spaß macht. Ich verreise gerne, bin gerne in fremden Ländern, lerne gerne unterschiedliche Kulturen kennen und bin eigentlich immer so ganz gespannt, was mich überall erwartet. Ne? Ob es im Privaten ist, ob es auf Urlaubsreisen ist. Ich glaube, ich bin ein ganz netter, kompatibler Mensch, mit dem man ganz viel Spaß haben kann.
Das klingt nach einer unglaublichen Offenheit für ganz viele Themen, die bestimmt auch Spaß machen würden, die zu besprechen hier im Podcast. Das Thema Reisen, da denkt man sich gleich schon in ganz anderes Kategorien. Aber wenn wir uns da jetzt verlieren, ist die Stunde ganz schnell vorbei. Deswegen sage ich herzlichen Dank und gebe einfach mal direkt rüber zu Ihnen, Carsten Meyer.
Ja. Wenn ich meinen Kittel abgebe, bin ich in der Regel ganz normaler Mensch. Ich bin Familienvater, habe 2 Kinder, 2 wunderbare Kinder und eine super Frau. Beschäftige mich gerne im Garten, im Haus, und leidenschaftlich fahre ich Motorrad und das auch sehr viel und ja, doch extrem gerne. Macht den Kopf schön frei, ist eine schöne Sache.
Auch so hier im Osnabrücker Land gibt es ja durchaus auch sehr unterschiedliche Touren direkt vor der Haustür, ne?
Auf jeden Fall. Das war mit ein Grund für meinen Rückfall in das Motorradfahren, als wir hier nach Osnabrück gezogen sind, dass wir hier in der Region einfach wunderbare Strecken haben. Und die haben tatsächlich dann irgendwann dazu geführt, dass ich nach 17-jähriger Motorradabstinenz dann auch da wieder rückfällig wurde.
Das ist auch spannend, vielleicht auch nochmal zum späteren Zeitpunkt zu unserem Thema, zum großen Thema Sucht. Ob das auch schon eine Art von Sucht ist oder ob das was ganz anderes ist, das können wir ja noch im Laufe dieser Stunde versuchen zu besprechen. Und wir nähern uns mal so ein bisschen dem eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich Sucht mit ganz vielen Facetten. Und ich würde da an dieser Stelle sagen, Herr Meier, wir machen das mal mit Ihnen dann gleich zuerst und zwar folgendermaßen.
Gute Besserung, die 60-Sekunden-Sprechstunde.
So, jetzt ist die Frage, was kann man in 60 Sekunden unterbringen zum Thema Sucht für als allgemeine Einführung, Herr Meier?
Dass Sucht im Allgemeinen ein sehr weit verbreitetes Thema ist, eine lange geschichtliche Vorlauf hat und immer wieder gesellschaftlich stigmatisiert, wenig bearbeitet wird, von den ärztlichen Kollegen relativ wenig gesehen wird, oftmals zu verheerenden, schwerwiegenden Folgeerkrankungen führt, die Patienten und Patientinnen oftmals zu spät in Behandlung kommen und die Frühsignale zu spät erkannt werden und diese dann die Behandlung deutlich verkomplizieren.
Wir merken schon, Sie können auch schneller als 60 Sekunden. Wir merken, Sie sind kein Politiker. Insofern wunderbar. Ja, das gibt uns einen Eindruck einfach davon, auch nochmal, wie vielfältig dieses Thema ist und wie viele Facetten es sowohl in der Ärzteschaft gibt, als auch in der Gesellschaft und im Miteinander bei diesem Thema. Ich glaube, das ist bei dem wie bei wenig anderen Themen so der Fall, oder?
Ja, definitiv.
Deswegen haben wir uns unter anderem auch dafür entschieden, sozusagen die erste Folge dieses Podcasts genau damit zu beginnen. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen einsteigen. Also jenseits von diesem ersten schnellen Abriss sozusagen mal über die Relevanz von Sucht in der Gesellschaft sprechen, von den Hintergründen, was passiert eigentlich im Hirn und so weiter und so fort. Vielleicht würde ich Ihnen da auch nochmal eben das Wort geben, um einfach nochmal kurz einzuführen. Also wie entsteht zum Beispiel Sucht? Sollen wir uns erstmal dieser Frage nähern, weil das ist ja hochkomplex im Gehirn, aber vielleicht können wir versuchen, damit mal einzusteigen, weil wenn wir das nicht verstanden haben, haben wir Schwierigkeiten, sozusagen den Rest hier zu bestreiten, würde ich mal behaupten.
Ja, das Problem ist, dass wir tatsächlich in der Suchtforschung immer noch gar nicht so richtig weit sind und eigentlich die genaue Entstehung von Sucht noch gar nicht richtig verstanden haben. Leider ist die Forschung da etwas träge. Auch das ist etwas, was eigentlich sehr schade ist. Wir wissen aus empirischen Erfahrungen, dass es durchaus eine Form eines Art, ja, sagen wir mal, Suchtgenes gibt. Das heißt, wir finden immer wieder in den Anamnesen suchtbelastete Familien. Dann kommt es irgendwann zu einer Verhaltensgewöhnung. Die Verhaltensgewöhnung setzt im Prinzip positive Botenstoffe im zentralen Nervensystem frei, durch die der Mensch sich glücklicher fühlt. Wir kennen es mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das macht glücklich, das macht zufrieden.
Im Idealfall.
Macht zufrieden, ja, genau. Idealerweise, richtig. Und über diese ständige positive Feedbackschleife kann es im Prinzip das endogene Belohnungssystem angestimmt werden. Und es kommt zu einer ständigen Wiederholung des dann irgendwann möglicherweise in die Sucht führenden Verhaltens. Oder es betrifft im Prinzip alle Süchte, egal ob es jetzt substanzgebundene, unsubstanzgebundene Süchte sind, die wir dann auch behandeln müssen.
Um das kurz nochmal zu unterstreichen, also substanzgebunden sind dann eben alle möglichen Substanzen. Das kann von Tabak über Cannabis bis hin zu Heroin und Alkohol und so weiter alles Mögliche sein. Und nicht substanzgebunden sind dann solche Sachen wie Spielsucht beispielsweise. Ne?
Richtig, Spielsucht, Sexsucht, Kaufsucht. Diese nicht gebundenen, stoffgebundenen Süchte, die auch Behandlung bedürfen, aber dann relativ selten zur Behandlung kommen. Wir beschäftigen uns halt vornehmlich mit den stoffgebundenen Süchten in unseren Abteilungen, weil auch da die Kostenträger noch nicht so weit sind, dass eben halt auch die nicht stoffgebundenen Süchte tatsächlich einer Behandlung bedürfen. Genauso wie es bei der Nikotinabhängigkeit, die ja auch wenig tatsächlich einer, sagen wir mal so, finanzierten Behandlung offen gemacht wird, obwohl sie eine schwere stoffgebundene Sucht ist mit erheblichen körperlichen Schwierigkeiten und Folgeerkrankungen dann irgendwann.
Gott sei Dank haben wir in dieser Folge vom Podcast auch die Chance, nochmal später dann genau auf Ihre Arbeit zu blicken, genau darauf zu schauen, was kann man eigentlich in Osnabrück erreichen, wie sind auch die Strukturen und wie sind auch die Hintergründe. Aber lassen Sie uns nochmal bei diesen Grundfragen der Sucht bleiben. Also nochmal, was passiert, Frau Stevens, was passiert da im Hirn sozusagen, was Herr Meyer eben schon mal angedeutet hat, wenn man droht, süchtig zu werden?
Wenn man droht, süchtig zu werden. Also ich glaube, dass es tatsächlich die Konditionierung ist. Immer wenn ich das Belohnungssystem anschalte, was Positives bekomme, eine positive Bestärkung, indem ich was konsumiere, also auch eine gute Wirkung erziele, möchte ich das ja immer wieder machen. Also es ist so ganz klassisch menschlich auch. Und irgendwann ist die Konditionierung da und ich denke nicht mehr drüber nach. Also mache ich es einfach und denke auch nicht über die Konsequenzen oder was alles irgendwie im Nachgang passieren könnte, sondern bin im Hier und Jetzt und genieße tatsächlich die Entspannung, die Erholung, das Abschalten, das Runterfahren, vielleicht das gute Schlafen, vermeintlich gute Schlafen. Im Vordergrund steht am Anfang einfach das Gute, was ich davon bekomme und erhalte.
Ein zweiter Aspekt ist eben, wenn ich das noch ergänzen darf, viele Menschen versuchen sich über Substanzen auch zu behandeln, in möglicherweise psychischen Erkrankungen. Die Schlafstörung, die du eben schon angeschnitten hattest, möglicherweise im Rahmen einer depressiven Symptomatik. Da wirkt Alkohol oftmals eben beruhigend, angstlösend, zunächst auch antidepressiv. Später kehrt sich die Wirkung leider um.
Was heißt zunächst in dem Zusammenhang?
Tatsächlich wirkt Alkohol primär erstmal entspannt. Wir kennen das alle, den Opener oder den Aperitif bei irgendwelchen Veranstaltungen, um tatsächlich so ein bisschen die Ängste und die Berührungsängste zu mindern vor irgendwelchen, keine Ahnung, draußen Veranstaltungen. Da ist eine anxiolytische Wirkung, also eine angstlösende Wirkung vom Alkohol gefragt. Tatsächlich, Depressionen zeigen sich halt sehr häufig durch Ängste, die aufkommen, durch Schlafstörungen. Dann funktioniert tatsächlich diese Glückshormonfreisetzung über die Substanz, die ich eben schon mal angeschnitten hatte, tatsächlich erstmal als stimmungsaufhellend. Und das ist genau das, was der Mensch dann in der Situation erstmal sucht. Und da gibt es eben mannigfaltige Erkrankungen, die tatsächlich selbst mediziert werden. Der Mensch mit dem ADHS, der feststellt, mit Amphetamin zum Beispiel kann ich viel besser mich konzentrieren und kann besser funktionieren in unserer Gesellschaft, bitte in Anführungsstrichen zu verstehen. Der Mensch, der möglicherweise über soziale Ängste verfügt und feststellt, über Cannabis komme ich besser in Kontakt in anderen Regionen. Und der Kokainabhängige, der eben darüber eben fast nur noch sich glücklich und leistungsfähig fühlen kann, etc. pp. Also da gibt es im Prinzip auch jede Substanz, die einen gewissen anfänglichen Effekt hervorrufen soll. Und das ist dann, wenn wir später kommen nochmal, teilweise auch unsere Aufgabe herauszufinden, was war denn ursprüngliche Effekt? Warum hat der Patient, die Patientin begonnen mit einer Substanz? Und können wir an dem Punkt gegebenenfalls sogar mit einer Behandlung einsteigen? Das ist eben, wie gesagt, eine unserer Aufgaben, die wir auch hier durchführen.
Lassen Sie uns da doch nochmal ansetzen. Also gerade auch bei dem Thema, wie verbreitet sind Süchte in der Gesellschaft, auch ganz unterschiedliche Süchte. Wir können ja mal gucken erstmal auf das weit verbreitete Thema Alkohol, gerade auch, weil das Suchtkompetenzzentrum hier am Klinikum Osnabrück sich ja im Wesentlichen mit dem Thema Alkohol, Medikamentenmissbrauch und Cannabismissbrauch beschäftigt. Herr Meyer, wie sieht's aus beim Thema Alkohol?
Also es ist doch ein sehr weit verbreitetes Problem einfach. Etwa 8 Millionen der Bevölkerung betreiben einen missbräuchlichen Konsum von Alkohol. Circa 3 Millionen Menschen sind tatsächlich mit einer alkoholbezogenen Störung auffällig geworden. Das ist dann im Missbrauch- oder Abhängigkeitsbereich. Eine klar definierte Abhängigkeit ist in Deutschland mit ungefähr 1,6 Millionen der Bevölkerung ja verzeichnet, statistisch ermittelt worden.
Und was heißt das für die Leute, die das jetzt nicht so im Detail kennen? Also was heißt diese Definition auch von der Abhängigkeit? Da kommen wir ja so zwischen dem, sind wir jetzt in Richtung medizinische Relevanz schon, da kommen wir dann nachher zu dem, was man dagegen tun kann und so weiter bei Ihnen im Suchtkompetenzzentrum. Aber erst müssen wir ja verstehen, wann ist man eigentlich süchtig und so weiter. Vielleicht können wir uns da mal ranrobben.
Können wir versuchen. Es gibt da relativ klare Kriterien, die die Weltgesundheitsorganisation vorschreibt, die erfüllt sein müssen. Das sind eben teilweise Kontrollverlust beim Trinken, eine ständig steigende Trinkmenge, also eine Gewöhnung oder Toleranzentwicklung bei der Substanz, ein häufiges Denken an Trinken, um beim Thema Alkohol zu bleiben. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich alles auf alle Süchte zu übertragen. Ja? Ein regelmäßiger Konsum, Minderung von sozialen Kontakten, Rückzug dementsprechend, dann irgendwann Schwierigkeiten im sozialen Leben auch tatsächlich Das waren so im Wesentlichen die Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und von diesen Kriterien müssen über 1 bis 2 Monate innerhalb von 12 Monaten nur 2 Kriterien erfüllt sein. Also es ist eine relativ geringe Spanne, wenn man so seinen eigenen Konsum betrachtet. Ich muss auch dazu sagen, ich selbst war erschreckt, als ich diese Dinge damals im Rahmen meiner suchtmedizinischen Weiterbildung tatsächlich gelernt habe. Habe dann meinen eigenen Konsum auch irgendwann mal reflektiert und deutlich reduziert, weil die Grenze zwischen, das waren jetzt die Abhängigkeitskriterien, beim Missbrauch ist im Prinzip die Situation doch nochmal deutlich und da muss jeder eigentlich ein Stück weit auf sich selbst gucken. Wir sagen so an 2 bis 3 oder 4 Tagen in der Woche mehr als 2 Gläser Bier, A02.
A02 ist auch eine interessante Menge, ne? Das ist genau. Gut, dass wir diesen Podcast nicht in Bayern machen, sage ich mal am Rande.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema.
Ist in dem Bereich, wo nachweislich körperliche Schäden auftreten beim Langzeitkonsum. Und das ist tatsächlich Nachweis. Das ist der Bereich, wo wir von Missbrauch sprechen. Und das, da finden sich eben die meisten dieser 8 Millionen, das sind immerhin 10% der deutschen Bevölkerung, in diesem Bereich wieder. Aber eben die Grenze zur Abhängigkeit ist dann sehr fließend.
Da weiß man nie so ganz genau, wann es wirklich angefangen hat, ne?
Nee.
Wie erleben Sie das, Frau Stevens, im Alltag auch diese Einordnung sozusagen, was Herr Mayer eben versucht hat, erstmal abstrakt zu skizzieren, aber so diese Frage, ja, bin ich denn schon abhängig oder nicht und so weiter?
Ich glaube, der Alkohol ist einfach unfassbar präsent im Alltag. Also wenn man die Straße runtergeht, bekommt man irgendwie an jeder Ecke irgendwas mit, sei es irgendwie die Werbung an der Litfaßsäule, sei es im Radio, sei es im Fernsehen, sei es irgendwie die leere Bierflasche auf dem Gehweg. Also man ist immer konfrontiert im Supermarkt. Das ist nicht nur für die Kinder der Kleine oder das Regal für die kleinen Süßigkeiten, sondern letztendlich auch für die Erwachsenen, wo immer mal schnell hingegriffen wird, mitgenommen wird, ohne drüber nachgedacht zu werden. Und ich finde, Alkohol ist auch sehr einladend in der Gesellschaft einfach verbreitet. Es ist ein Lifestyle, das ist irgendwie was Nettes, was Schönes, Gesellschaftliches. Also es ist sehr wenig negativ besetzt, sondern eigentlich nur positiv. Und ich glaube, das macht es halt auch so schwierig. Man denkt gar nicht drüber nach, was man sich da so antut. Und man denkt auch nicht über die Konsequenzen nach. Und ich glaube, dass sehr viele in bestimmten Phasen ihres Lebens einen missbräuchlichen Konsum getätigt haben, ohne großartig darüber nachgedacht zu haben.
Ist es richtig, wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt letztens, habe ich gelesen, gefordert hat oder zumindest kritisch reflektiert hat, dass es diese berühmten kleinen Flachmänner und so weiter gerade im Kassenbereich der Supermärkte gibt? Das ist ja sozusagen auf die Spitze geführt, die Versuchung, oder?
Nee, ich habe schon ein bisschen eher den Eindruck, das ist letztlich erst das Resultat dann irgendwann. Ich würde an einem anderen Punkt ansetzen, gegebenenfalls die mediale Präsenz von Alkohol noch mal ein bisschen kritisch zu überdenken. Schauen wir uns einen Film an. Ja, gucken wir 007 oder was weiß ich nicht alles. Ja, in jeder Gelegenheit zur Entspannung oder wie auch immer wird vorgelebt, dass eben mal kurz ein Whisky getrunken wird oder ähnliches. Schmeiße ich irgendwie ein Fußball-Länderspiel, einen Fernseher an, dann wird mir irgendeine hübsche Belfast-Child-Musik vorgespielt, die ich mittlerweile konnotiere mit einem, ich glaube, sauerländischen Bierkonzern und gar nicht mehr wirklich als diese schöne Ballade, die es eigentlich ist, höre. Und da wird permanent tatsächlich eine Konnotierung, auch eine positive Konnotierung mit Alkohol durchgeführt und letztlich der Flachmann an der Kasse ist im Endeffekt nur dann das Endresultat. Letztlich wird sehr früh ständig gesagt, Alkohol gehört dazu. Und das lernen die Kinder bereits sehr früh und das führt sich im Alter fort.
Und das macht die Diskussion sehr, sehr weit auf zum Thema Legalisierung oder eben nicht, wenn wir dann später noch zum Thema Cannabis kommen und so weiter. Und auch, wie streng wird mit Medikamenten eigentlich umgegangen, Rezeptpflichtigkeit oder nicht. Auch da sind ja teilweise zumindest Tür und Tor offen, aber die Frage ist auch, wie blicken Sie darauf, um einfach mal diese 3 Kernelemente des Suchtkompetenzzentrums genauer in den Blick zu nehmen. Ich würde vorschlagen, wenn Sie jetzt noch was ergänzen möchten an der Stelle zu dem, wie entstehen Süchte, was muss man sozusagen theoretisch dazu wissen, dann können wir das jetzt wunderbar machen an dieser Stelle, einfach um nochmal uns alle so ein bisschen mehr auf den Stand der Dinge zu bringen, bevor wir dann ein bisschen weitergehen, wirklich auch zur täglichen Arbeit.
Na, wie gesagt, zur Entstehung der Süchte konkret ist schwierig, was zu sagen. Ja, es ist in der Regel, und das ist das eigentlich das wirklich, was man sensibel in der Selbstreflexion begucken muss. Es gibt einen schleichenden Prozess und oftmals, und das ist genau das, was häufiger passieren könnte, äußere Hinweise auf ein problematisches Verhalten werden in der Regel nicht wahrgenommen oder ernst genommen von der betroffenen Person. Wenig gemacht, aber B, wenn gemacht, dann in der Regel auch abgewehrt. Das ist ein psychisches Element, um mit Konflikten klarzukommen. Das funktioniert auch sehr gut. Nur leider an der Stelle würde ich mir mehr wünschen, auch mehr Offenheit mit dem Thema Alkohol oder Sucht überhaupt.
Und inwieweit ist die Gesellschaft deiner Verantwortung, Frau Stevens, beziehungsweise die Mitmenschen auch? Also es kann ja auch jetzt ein Aufruf sein, wenn man das hört und das, was Herr Meyer sagt, naja, man kann das ja beobachten bei den Leuten, bei Verwandten, bei Freunden und so. Es ist ja ein schmaler Grat zwischen, naja, demjenigen das auch mal zu sagen, so nach dem Motto, ich habe das Gefühl, du trinkst wirklich ein bisschen viel und das nicht als flapsiger Spruch so zwischen Kumpels, sondern dann durchaus auch ernst gemeint. Schwierig, oder?
Das ist total schwierig. Und wie Sie gerade gesagt haben, ein schmaler Grat. Trete ich jemandem zu nah, habe ich das vielleicht nur beobachtet und derjenige, der Betroffene, empfindet das ganz anders, reagiert vielleicht, wie Herr Meyer gerade gesagt hat, sehr abwehrend darauf, vielleicht auch in Anführungsstrichen verbal aggressiv. Wie gehe ich dann damit um? Ich möchte ja auch niemanden in Anführungsstrichen in die Pfanne hauen. Wie mache ich das zum Beispiel im beruflichen Setting? Wie lange gucke ich mir das an? Gebe ich Informationen weiter? Ich glaube, das ist ein sehr sensibles Thema und generell muss einfach diese Stigmatisierung aufhören und es muss darüber gesprochen werden, dass es eine Erkrankung ist und über Erkrankungen darf man sprechen. Über viele andere Erkrankungen darf man nämlich sehr wohl sprechen und die sind irgendwie stets und häufig in aller Munde, aber etwas, was einen selber betreffen könnte und irgendwie unangenehm ist und einen so ein bisschen aus der Gesellschaft wirft, in Anführungsstrichen, das ist eigentlich nicht so gerne gesehen. Und ich glaube, dadurch haben ganz viele Menschen die Schwierigkeit, offen damit umzugehen.
Ganz kurz noch, was würden Sie da raten, denjenigen, die uns jetzt zuhören? Also bei dieser Abwägung, da waren wir ja, es ist schwierig, es ist auch schwierig abzuwägen. Kann man da was raten? Ich frage mal in die Runde.
Also ich glaube schon, dass man offen mit demjenigen sprechen kann und das ansprechen kann. Vor allen Dingen, wenn es, ich sag mal, die Familie ist, ein guter Freund ist, dass man einfach seine Beobachtungen schildert, ohne dort wertend zu sein. Und dass man auch Hilfe und Unterstützung anbietet, dass man vielleicht auch Beratungsstellen, Anlaufstellen aufsucht, um sich einfach mit dem Thema nochmal anders auseinanderzusetzen.
Und tatsächlich einfach eine Suchterkrankung als eine Erkrankung sehen. Finde ich das A und O und nicht eine Verhaltensfehlverhalten oder Ähnliches. Wir erleben es auch immer wieder bei unseren Patienten, die sagen, naja, ich muss ja nur einfach nicht trinken. Ja, und ich bin einfach zu schwach, das nicht zu tun. Und darüber dann im Endeffekt auch permanent eigentlich nochmal diffamiert werden, dass sie einfach zu wenig Persönlichkeit aufbringen, um einfach nicht zu trinken. Es ist eine Krankheit. Ja, dem Diabetiker wirft auch keiner vor, wenn er mal einen Zucker entgleist hat. Oder dem Menschen mit einem Bluthochdruck wirft auch keiner vor, wenn der Blutdruck mal in die Höhe geht. Dann geht der Mensch ins Krankenhaus, lässt sich behandeln oder zum Arzt, lässt sich behandeln und dann ist gut. Der Alkoholiker darf es nicht, weil es eine Wesensschwäche ist, wie es auch hier immer noch weit verbreitet ist, dass man nicht trinkt oder trinkt.
Obwohl ganz viele es ja tun. Im gesellschaftlichen Alltag, ja. Waren wir eben schon bei dabei. Ja. Also es ist schon irgendwie ein bisschen komisches Spannungsfeld eigentlich gesellschaftlich, ne?
Ja, genau, es ist ein komisches Spannungsfeld und ich glaube, solange jemand nicht aus der Rolle fällt, also ich sag mal, der Partymacher ist und mit dem kann man ganz gesellig und mal einen Witz machen und der ist irgendwie immer gut drauf und mit dabei, ist das alles easy und dann macht man das gerne. Fängt jemand an, sich irgendwie komisch zu benehmen, wird vielleicht ausfallen, zieht sich zurück, verändert sich, dann wird es schwierig, weil dann können wir auf einmal nicht mehr damit umgehen und dann passt es auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch manchmal die Krux des Ganzen und das dann auch wirklich für sich mitzubekommen. Wann kann ich einschreiten und wie kann ich einschreiten?
Gute Besserung, der Gesundheitspodcast mit Sören Hage.
Ja, ich würde sagen, das waren noch schon mal ein paar gute allgemeine Eindrücke auch zum Thema Sucht und einfach zu zeigen, wie sehr es auch verwurzelt ist in unser aller Alltag, um uns das nochmal zu vergegenwärtigen und auch das Thema Scham und das Miteinander, was das da für eine große Rolle spielt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bei Ihnen im Alltag eine große Rolle spielt, gerade auch bei der Behandlung von Betroffenen und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an.
Gute Besserung, die Visite. Mein Job, mein Alltag, meine Klinik.
mit Sören Hage. Und jetzt gucken wir uns mal an, was macht eigentlich das Suchtkompetenzzentrum hier beim Klinikum Osnabrück? Was ist das eigentlich für eine Institution? Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, es ist relativ besonders, gerade diese Kombination aus akuter Behandlung und dann diese Überführung und die langfristige Behandlung auch Richtung Reha. Vielleicht mögen Sie es als Chefarzt mal eben einordnen, Herr Meyer, an dieser Stelle kurz zumindest diese Struktur des Suchtkompetenzzentrums zu erklären und dann kommen wir zu Frau Stevens mit einigen praktischen Geschichten.
Mhm. Gut, wir als Klinikum, beziehungsweise früher auch Klinikum Osnabrücker Land, damit hat es angefangen, beschäftigen uns seit 35 Jahren insgesamt mit der Behandlung von Suchtpatienten. Primär aus einer internistisch, also aus der Fachrichtung der inneren Medizin herauskommt. Ich habe das insgesamt vor anderthalb Jahren hier im Klinikum übernommen, davor schon mal anderthalb Jahre in Georgsmarienhütte, wo wir früher waren, geführt. Es geht im Prinzip bei uns darum, dass wir anbieten, die Schwelle von der akuten Entgiftungsbehandlung über dann eine qualifizierte Entzugsbehandlung, dann auch direkt möglicherweise Übergang in eine rehabilitative Behandlung im stationären oder aber auch im sogenannten teilstationären Bereich, das heißt tagesklinisch. Die Rehabilitanten kommen morgens, gehen nachmittags wieder nach Hause und können in der Zwischenzeit behandelt werden.
Das und es geht um Alkohol, Cannabis und Medikamente schwerpunktmäßig, aber genau, nicht nur, ne?
Überwiegend eben Alkohol, Medikamente, Cannabis, aber auch Amphetamin. Und manchmal eben auch Menschen, die in einer Substitutionsbehandlung sind, weil sie früher opiatabhängig waren und mit Opiaten substituiert werden und eine Beikonsumsabhängigkeit entwickelt haben, die werden dann ebenfalls noch mitbehandelt. Das etwas Besondere ist an uns, dass wir tatsächlich die Behandlung aus einer Hand quasi anbieten können. Das heißt, die Patienten haben die Option, bei uns eben entgiftet zu werden, in der QE dann gegebenenfalls auch die Rehabilitation, QE war die qualifizierte Entgiftung, die Rehabilitationsbehandlung kennenzulernen, teilweise auch die Therapeuten schon kennenzulernen, um Ängste abzubauen und Schwellenängste in eine lange Behandlungszeit zu gehen, überwinden zu können. Lange Behandlungszeit bei Abhängigkeiten sind wirklich teilweise 13 bis 15 Wochen noch Behandlungszeiten für Alkoholabhängigkeiten und 22 bis 26 Wochen auch bei illegalen Drogen.
Das ist fast ein halbes Jahr, ne? Das ist schon, muss man sich mal vergegenwärtigen.
Ist politisch deutlich schon reduziert worden. Vor ungefähr 20 Jahren war es noch doppelt so hoch. Da war ein halbes Jahr für Alkohol und ein ganzes Jahr für illegale Süchte üblich. Im Rahmen der gesundheitspolitischen Entwicklung haben die Kostenträger immer wieder gesagt, es geht auch kürzer und wir mussten uns denen dann beugen. Mittlerweile sind wir eben tatsächlich bei diesen relativ kurzen Behandlungszeiten. Und das ist ja eben genau das, was wir eben schon mal eingangs gesagt hatten. Es sind Verhaltensveränderungen notwendig und dementsprechend in vielen Bereichen eine komplette Umstrukturierung des Denken, Fühlens und Handelns. Und das ist eben bei vielen Menschen chronifiziert, 40 Jahre, 50 Jahre Konsum hinter sich, das innerhalb von 3 Wochen zu ändern, ist unmöglich. Und dementsprechend bieten sich einfach lange Behandlungszeiten an, die aber in der Regel dann eben auch genehmigt werden. Leider nur für einen sehr geringen Prozentsatz an Patienten, aber das läuft dann.
Ist das medizinisch eine Fehlentscheidung gewesen, um das ganz kurz abzuhaken, dieses Thema? Würden Sie nach wie vor aus fachlicher Sicht sagen, länger wäre nach wie vor besser oder ist man medizinisch weiter als vor einigen Jahren und sagt, also eigentlich geht es auch effektiv jetzt in kürzerer Zeit?
Nein. Es ist im Prinzip eine Fehlentscheidung, sage ich ganz ehrlich. Insbesondere bei Patienten, die illegale Drogen konsumiert haben, hat sich oftmals das psychosoziale Leben vollständig verabschiedet. Gerade meinetwegen bei der Cannabisabhängigkeit sehen wir es, wenn die Menschen früh in den Konsum gegangen sind mit 14, 15, was keine Seltenheit ist, wissen wir, dass sie tatsächlich in ihrer psychosozialen Entwicklung deutlich weiter zurückliegen gegenüber Menschen, die nicht konsumieren. Und wir erleben sehr häufig 30, 35-Jährige, wo man denkt, okay, alles klar, wo sind die letzten 15 Jahre geblieben? Keine Schulausbildung abgeschlossen, keine Berufsausbildung, eigentlich keinen wirklich sesshaften Wohnsitz. Der Wunsch zwar da, aber die Motivation nicht mehr abrufbar, weil im Endeffekt halt durchaus konsequent vernebelt mit 5 bis 10 Gramm Cannabis am Tag.
Konsequent vernebelt ist da ein interessanter Begriff, ja. Den man gut verstehen können an der Stelle, Herr Meyer. Vielleicht zu Ihnen, Frau Stevens, weil Sie ja oft neben dem Sekretariat sozusagen eine der oder die erste Ansprechpartnerin sind, auch vor Ort im Suchtkompetenzzentrum. Vielleicht können Sie mal Ihre Sicht der Dinge erzählen. Also wie breit ist die Klientel? Wie sind oft auch die Situationen, also auch emotional, fachlich, wenn die Menschen zu Ihnen kommen? Ist das freiwillig in erster Linie? Also da sind ja viele Fragen, die wir im Kopf haben. Vielleicht können wir uns da einfach mal so ein bisschen ranarbeiten.
Also es ist wirklich sehr vielseitig. Was das Alter betrifft, was die Auslösesituation betrifft, ich sag mal von 18 bis maximal 80 zum Teil, gibt es ganz viele Menschen, die sich bei uns melden, die anrufen, entweder aus eigener Motivation, weil es gerade einen hohen Leidensdruck gab, eine Auslösesituation, die ihnen gezeigt hat, ich muss jetzt oder ich möchte auch gerne was verändern. Zum Teil sind es aber auch Angehörige, Beratungsstellen, Hausärzte. Das ist unfassbar individuell. Also die Lebensgeschichten, die wir irgendwie tagtäglich hören, gleichen selten einander, haben viele Ähnlichkeiten, aber sind tatsächlich einfach individuell. Und ich glaube, das macht die Arbeit auch für uns ganz spannend und jeden Tag anders. Und ich glaube, so können wir nicht ganz in den alten Trott fallen, weil wir uns immer wieder auf neue Menschen einlassen dürfen, können und Lösungsstrategien finden.
Was sind die Sorgen? Also gerade auch für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich kenne jemanden, möglicherweise habe ich selbst das Gefühl, dass ich eine Schwierigkeit habe mit der einen oder anderen Substanz, mit einer Sucht. Ja, was sind die Sorgen, die Sie vielleicht auch nehmen können an dieser Stelle mal?
Also viele Sorgen sind natürlich gesundheitlicher Art, also dass es dem Patienten nicht gut geht, dass sie gerade eine Entzugssymptomatik haben, sprich, dass es sie innerlich unruhig sind, zittern, schwitzen, es gibt epileptische Anfälle, Krampfanfälle, dass Patienten kaum aufstehen können, sich übergeben müssen, gar nicht wissen, wie sie überhaupt diesen Tag bewältigen. Ansonsten gibt es auch Auslösesituationen wie zum Beispiel der Arbeitgeber, die Familie, die Frau, die sagt, oder der Mann, der sagt, Mensch, Schatz, so geht das nicht mehr. Ich kann nicht alles für dich irgendwie auffedern. Du musst jetzt was tun. Kinder, Nachbarn, also da sind wirklich ganz viele Menschen, die irgendwie auch tätig werden, auch im Umfeld tätig werden und Hilfe und Unterstützung anbieten.
Und Herr Meyer, es ist ja so, dass es auch breit durch die Gesellschaft geht, sicherlich bei den Patientinnen und Patienten, die Sie haben, dass man jetzt nicht die Sorge haben muss, naja, wenn ich jetzt in meinem Arbeitsalltag bin und eben nicht dieses Klischee erfülle, was man leider ja, muss man auch an der Stelle sagen, gesellschaftlich immer noch transportiert wird, also Parkbank und sozusagen arbeitslos, das ist ein Klischee, ne?
Und das ist ein absolutes Klischee. Wir haben jegliche Gesellschaftsschichten bei uns, vom doppelt diplomierten Ingenieur, Mathematiker bis eben tatsächlich dem Menschen, der eben schon in der Endstrecke der Suchterkrankung angekommen ist, sagen wir es mal so. Ich mag diesen Parkbank-Begriff nicht so.
Deswegen habe ich es extra als Klischee so formuliert.
Genau,
das ist das, was oft als Bild kommt.
Richtig.
Und es ist schön, dass wir das mal sozusagen relativieren. Ne?
Es gibt auch ganz viele Menschen, die tatsächlich am Anfang der Alkoholabhängigkeit stehen und im Endeffekt man sagen muss, ja okay, alles klar, du trinkst deine 3 Bier täglich nur, ist alles in Ordnung. Trotzdem erfüllst du die Kriterien der Abhängigkeitserkrankung. Es kommt bereits zu einem fokussierten Denken um Alkohol. Es kommt manchmal sogar schon bei nur 3 Bier am Tag, in Anführungsstrichen nur, zu Entzugssymptomen morgens und tatsächlich auch Minderung von Entzugssymptomen durch Alkohol. Das ist halt, und mit 3 Bier täglich, Sie hatten eben schon mal die Bayern gesagt, da fangen die erst an zu arbeiten. Aber Entschuldigung.
Ja, Spaß muss sein, auch zwischendurch, auch bei diesem Thema, ja.
Ja, so. Aber tatsächlich eben gibt es Menschen, die damit hoch in Not kommen. Und dann wird es tatsächlich oftmals tatsächlich unterstützt, dass sie auch herkommen können. So, Sorgen muss man im Prinzip erstmal nicht haben. Wir sind ja hier jetzt auch in einer kleinen Visite. Wir arbeiten ausschließlich freiwillig. Das heißt also, die Patienten werden bei uns nicht weggesperrt oder sonst irgendwie was.
Es ist kein zweiter Knast.
Nein, absolut nicht. Alle Patienten, die zu uns kommen, kommen freiwillig. Und können theoretisch auch freiwillig wieder gehen, so die Erkrankung das zulässt. Da gibt es natürlich immer einschränkende Faktoren, aber in der Regel sind sie freiwillig bei uns und können auch nur freiwillig behandelt werden im Suchtkompetenzzentrum.
Die Frage, die ich jetzt ganz kurz dazwischen hätte, wäre natürlich Richtung Erfolgsaussichten auch an dieser Stelle. Das hängt natürlich mit Ihrer Arbeit zusammen, aber natürlich auch mit den Leuten, die kommen logischerweise. Keine Ahnung, kann man dazu was sagen? Gibt es viele, die am dritten Tag sagen, ich habe doch keine Lust?
Wir haben tatsächlich eine relativ geringe Abbruchquote. Wir haben gerade dummerweise Anfang der Woche die Zertifizierung hinter uns gebracht. Oder nicht dummerweise, sondern passt gerade. Wir hatten also im vergangenen Jahr genau 4,88% Abbrecher während der Behandlung von insgesamt 380 Patienten, die behandelt wurden. Das ist eine relativ geringe Quote. Das liegt ein Stück weit auch an meinem genialen Team, was immer wieder die Patienten auch gut auffängt und gut behandelt. Wir lassen die Leute auch nicht klappernd durch einen kalten Entzug laufen, sondern machen immer wieder medikamentös gestützte Entzugsbehandlungen. Die Medikamente wählen wir dann natürlich im Rahmen der ärztlichen Visite aus. Das sind in der Regel kurzwirksame Benzodiazepine, um die Entzugssymptomatik zu mindern und das Gewitter im Gehirn ein Stück weit zu mindern.
Wie ist dieses Gewitter im Gehirn zu beschreiben, Herr Meier? Wenn Sie das so nennen. Man hat ja sofort was im Kopf, aber einfach mal für jemanden, der noch nicht in so einer Entzugssituation war und gar nicht weiß, wie sich das anfühlt und wie das sein könnte. Was ist das?
Nee, ich habe ja erstmal eine sogenannte neurobiologische Disbalance. In dem Moment, wo ich dem Körper die ständige Zufuhr des Suchtstoffes entnehme, tatsächlich kann man sich da ein bisschen laienhaft vorstellen wie ein Gewitter im neurobiologischen System. Das heißt, das limbische System arbeitet vor sich hin, Dopamin wird teilweise vermindert produziert, das sind Überträgerstoffe im Gehirn, Histaminentkopplungen gibt es. Das kann im schlimmsten Fall tatsächlich dann zu einem Delir führen, eine potenziell tödliche Erkrankung, weswegen also auch tatsächlich eine medizinische Unterstützung beim Entzug sinnvoll notwendig ist.
Kommt daher dieser Satz, bis ins Delirium?
Ja.
Daher, also dieser umgangssprachliche Formulierung gibt es ja ganz viel, auch beim Thema Alkohol, ne? Nicht nur Trinksprüche
genau. Und
sozusagen Trinkweisheiten, sondern auch solche Sachen. Ne?
Ja und nein. Es gibt okay. Zwei verschiedene Deliere. Es gibt tatsächlich das Alkoholintoxikationsdelir. Das heißt, und da trinkt man sich rein gewissermaßen. Wenn man nicht gewohnt ist, würde das in der Regel bei 2,5 Promille ungefähr anfangen. Bei uns werden die Patienten manchmal schon ab der Dosis entzügig. Das ist eben der Gewöhnungsaspekt. Oder eben das Entzugsdelir. Und das ist die Komplikation, die medizinisch behandelt werden muss, weil sie potenziell tatsächlich eben tödlich verläuft. Und das ist eben das, warum ein Mensch mit einer Suchterkrankung definitiv in ein Krankenhaus gehört. Und auch da sind Lauterbachs Vorstöße mit den tagesklinischen Behandlungen in der Akutentgiftung völlig nicht umsetzbar, weil diese Patienten müssen 24 Stunden täglich überwacht werden. Und das ist eben genau das, was wir tun. Es kommt immer wieder zu Blutdruckentgleisungen, der muss eingestellt werden. Das tun wir auch bei uns. Du hattest eben schon mal angeschnitten, die Krampfanfälle, die in der Regel auftreten können. Man muss sich vorstellen, Alkohol wirkt im Gehirn wie ein Medikament, was Krampfanfälle verhütet primär. Wenn ich dieses Medikament absetze, das ist wie bei normalen Antiepileptika auch, wenn ich die rasch absetze, kommt es zu einem überschießenden Krampfanfall. Das ist eine potenziell lebensgefährliche Situation und das ist dann eben unser Job. Nebenbei, was eben schon mal angeschnitten wurde, gucken wir dann eben nach der psychiatrischen, psychosozialen Situation. Psychiatrisch, wie eben schon gesagt, gibt es unter Umständen Depressivität, gibt es Persönlichkeitsstörungen, gibt es Schizophrenien, die dazu geführt haben, dass der Mensch anfing zu konsumieren. ADHS, etwa 85% unserer Patienten haben studiengemäß auch ein ADHS.
85%? Ja. Das ist natürlich auch eine extrem beeindruckende Zahl, ne, ja. Muss man sagen.
Und wenn man da nicht gut drauf achtet, im Endeffekt kriege ich den Patienten auch aus dem Suchtkreislauf nicht raus.
Und ADHS ist natürlich, um nochmal bei einem anderen Klischee zu bleiben, natürlich längst nicht, wie das früher irgendwann mal verbreitet wurde, ne, der junge Zappel-Philipp, sondern es ist ADHS bei Erwachsenen ist verbreitet, ist was ganz anderes und viel vielfältiger natürlich wieder als ja. Dieses gesellschaftlich transportierte Ding, Frau Stevens, oder?
Ganz genau, also das ist ja ganz schnell, dass in der Gesellschaft einfach so blinde Formulierungen existieren, ne? Also wie Sie gerade gesagt haben, bis ins Delir trinken, das wird immer ganz schön geredet, ne? Und dann ist man auch jemand und dann kann man auch was am Brett. Genau, dieser
Zappel. Dann kann man was am Brett, genau.
Ja, genau.
Das ist doch, ja, so ist es doch.
Ja. Ja, ich komme selber aus einer Kleinstadt, wo sowas halt Usus ist und wo das irgendwie dazugehört. Und von daher ist man ganz schnell mit diesen Verniedlichungen, Verbalisierungen, die das tatsächlich gar nicht ausdrücken, was wir so manchmal am Tag erleben. Und umso wichtiger ist es, dass wir individuell schauen, weil jeder kommt mit seiner Lebensgeschichte, jeder kommt in einem ganz anderen Zustand bei uns an, jeder hat einen ganz anderen Leidensdruck. Also der eine ist irgendwie bei 3 Bier schon ganz enorm unter Druck und möchte das verändern. Und der nächste trinkt 2 Flaschen Wodka am Tag und hat da das Gefühl, so jetzt muss ich aber mal was machen. Also muss man auch immer unterschiedlich ansetzen. Und wichtig ist für uns einfach, jeden anzuhören. Wo steht er? Wo können wir ihn abholen? Und inwiefern können wir ihn begleiten? Wie können wir ihm das Suchthilfesystem näher bringen?
Und dann kommt noch ein wesentlicher zweiter Aspekt, Entschuldigung, nochmal dazu, den wir dann auch nochmal im Rahmen der ärztlichen Behandlung machen, ist, dass wir schon mal ganz intensiv nach den internistischen Folgeerkrankungen, und das ist auch etwas, was uns so ein bisschen als Suchtkompetenzzentrum auszeichnet, weil wir eben weiterhin eine formal eigentlich internistische Station ist. Ich habe eine internistische Oberärztin. Unsere Patienten bekommen, wenn sie alkoholabhängig sind zumindest, regelmäßig eine Sonographie des Bauches, EKG-Ableitungen, eine dezidierte Blutentnahme, und da bietet sich eben gerade der Standort im Klinikum an. Wir machen leider immer wieder die Erfahrung, dass die Patienten eben durch die soziale Vernachlässigung, die sie sich selbst im Rahmen der Sucht haben zuführen müssen, nicht mehr zum Arzt gegangen sind, dort gegebenenfalls auch nicht mehr gesehen wurden, weil sie sowieso ständig betrunken waren. Ohne Vorwurf muss ich dazu ganz klar sagen, aber wir sehen viele, viele Erkrankungen, die man teilweise auch schon hätte früher diagnostizieren müssen, und da gucken wir natürlich auch nach. Wir haben dieses Jahr mehrere Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium feststellen müssen, die wir dann eben auch im Rahmen des Klinikums direkt in die zuständigen Fachabteilungen weiterbehandeln müssen. Wir finden Frakturen, die nicht behandelt oder gar nicht verheilt wurden. Wir haben letztes Jahr Dinge gesehen, ein sogenanntes exulzeriertes Mama-CA, das kannte ich aus dem Studium aus Afrika, aus Lehrbüchern.
Das müssen Sie übersetzen,
Deutschland, ja. Entschuldigung, ja.
das dürfen Sie übersetzen.
Ja, genau. Ein Brustkrebs, der so weit fortgeschritten war, dass er bereits nach außen durchgedrungen war. Und das ist etwas, wie gesagt, das sieht man hier heutzutage eigentlich schon lange nicht mehr, weil eigentlich die Bevölkerung ausreichend sensibilisiert ist. Aber die Patientin ist definitiv nie zum Arzt gegangen, weil sie sich geschämt hat, dass sie immer betrunken war. So, und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, den wir im Klinikum gerade auch in unserem Suchtkompetenzzentrum mit bedienen, dass wir uns eben gerade auch um eine somatische Behandlung mitkümmern, also um eine körperliche Behandlung.
Das als Unterschied zu Beratungsstellen, ne?
Ja, das ist auch der Unterschied zu anderen Kliniken hier in der Umgebung, wie meinetwegen der Amios-Klinik, die eine gute Arbeit auch macht, aber eben nicht so intensiv internistisch gucken kann. Ja? Und das erleben wir auch, dass die Hausärzte uns relativ häufig Patienten zuweisen, wo sie sagen, Mensch, okay, das könnte schon eine Leberzirrhose sein, also dass die Leber bereits aufgibt, und wir dann weitere Behandlungsschritte einleiten. Und dafür habe ich eben ein gutes multiprofessionelles Team, was damit drauf guckt, und auch einen guten Background in dem Krankenhaus der Maximalversorgung, wie es Klinikum ist. Weil dann habe ich kurze Wege, ich kann die Patienten adäquat und auch schon entgiftet und dann auch tatsächlich nüchtern notfalls in Weiterbehandlung geben, was manchmal eben bei der schweren Suchterkrankung wieder schwierig ist. Die kommen in Weiterbehandlung nicht mehr an.
Also wir merken, klar, da hängt beim Klinikum einiges zusammen, ja. Und das hat in dem Zusammenhang natürlich große Vorteile. Frau Stevens, noch mal eine andere Frage. Wie ist es denn gerade auch für diejenigen, die sagen, ich will das gerne mal checken lassen, ob das bei mir eine Sucht ist oder ob das noch sozusagen im gesunden Bereich ist, sei es bei Cannabis, sei es vielleicht auch bei irgendwelchen Medikamenten, die man nimmt und das gar nicht so genau unter Kontrolle hat, oder eben bei dem Thema Alkohol, das wir jetzt eben hatten. Schicken Sie manchmal dann auch Leute weg und sagen, schön, dass Sie vorbeigekommen sind, aber sagen wir mal, diese Anzahl von Bieren oder Wein oder meinetwegen auch dem vielleicht irgendwann demnächst mal legalisierten Joint. Das ist schon in Ordnung. Vielen Dank, dass wir uns gesehen haben, oder ist das eher selten?
Wegschicken würden wir erstmal niemanden, weil jeder, der sich bei uns freiwillig meldet oder aus einem bestimmten Grund meldet, hat eine Not. Und da ist es wichtig, auf diese Not einzugehen und zu besprechen. Dadurch, dass es einen persönlichen Kontakt gibt, kann man einfach viele Dinge schon mal abklopfen, Fragen stellen. Was hat sich vielleicht verändert? Wie ist der aktuelle Konsum? Warum ist gerade jetzt der Druck so hoch, sich bei uns zu melden? Und man kann natürlich auch sonst noch mal schauen, und auch noch mal als Tipp: Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat auf jeden Fall auch noch mal ganz viele Daten, Fakten, stehen, aber auch so einen kleinen Selbstreflexionsbogen über die Deutsche Ärztekammer gibt es auch nochmal so einen Bogen, mit dem wir auch arbeiten, den Auditbogen, wo man einfach zum Beispiel in Bezug auf Alkohol schauen kann, ja, wie stehe ich eigentlich gerade? Wie gefährlich, riskant oder vielleicht auch, wie abhängig ist mein Konsum? Das Gleiche gilt natürlich auch für Cannabis. Da gibt es auch solche Bögen. Und ganz wichtig ist, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen und Suchtberatungsstellen aufzusuchen, da ins Gespräch zu gehen und nochmal zu reflektieren, wie hat sich das verändert, auf die letzten Monate nochmal zurückschauen. Und wenn jemand für sich den Entschluss gefasst hat, entgiften zu wollen, dann bekommt er bei uns auf jeden Fall die Chance. Und dann können wir gemeinsam auch schauen, welche Möglichkeiten gibt es für den Patienten und was ist im Moment auch angebracht an Behandlungsvarianten.
Das ist ja schon gut auf jeden Fall, das nochmal auch zu wissen. Das kann man auch einfach nochmal nachgucken. Das packen wir auch sozusagen als Link nochmal an diese Podcast-Folge dann mit dazu.
Ich hatte ja eben schon mal kurz ein bisschen mit Zahlen um mich geworfen im Endeffekt. Und jemand, der in die Behandlung geht, ist sowieso nur eine Minderheit. Wir haben ungefähr 250.000 roundabout Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, die überhaupt in Behandlung gehen. Von dem großen Kuchen, den wir eben hatten. Ja, von daher tatsächlich das, was du eben schon angedeutet hattest, wenn die Menschen sich erstmal an uns um Hilfe wenden, dann haben sie schon einen langen Weg in der Regel hinter sich. Und viele Einschläge rundherum erlebt, Job verloren, Führerschein verloren, oftmals das Jugendamt spielt irgendwie dazwischen. Also ganz häufig sind es solche äußeren, gravierenden Situationen, die tatsächlich dann erst zu der Einsicht führen, Mensch, ich brauche Hilfe.
Also wir merken, das ist die Übervorsichtigen, die sozusagen den Betrieb blockieren, wie bei dieser Diskussion, die ja immer mal wieder in den Medien auch ist, rund um Notaufnahmen und so weiter, also Übervorsichtigkeit hin und her, auch eine lange Debatte, aber das nehmen sie jedenfalls nicht wahr bei sich.
Nein, nicht bei der stigmatisierten Suchterkrankung, da kommt keiner freiwillig, also ohne Not, sagen wir es mal, freiwillig schon, aber ohne Not.
Wichtige Unterscheidung an der Stelle. Was kann man noch sagen? Also gerade zu diesem konkreten Ablauf. Sie haben über die Länge der Behandlung gesprochen, wie unterschiedlich das ist und so weiter. Was mich nochmal interessieren würde, ist, inwieweit unterscheidet sich das von Sucht zu Sucht? Sie haben im Vorgespräch mal gesagt, naja, ganz oft ist es auch gar nicht mal so entscheidend, welche Sucht es ist, weil Sucht ist erstmal Sucht und dann wird es spezifischer. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen, bitte, Herr Meyer, was Sie damit meinen? Man denkt ja vielleicht als Laie, jedes ist ganz anders, aber es gibt Parallelen.
Tatsächlich, die vorhin schon mal genannten Suchtkriterien beziehen sich tatsächlich auf jegliche Substanz. So, das heißt also, ob ich jetzt mein Cannabis konsumiere und stelle fest, naja, früher habe ich nochmal alle zwei Wochen mal einmal mit einem Kumpel zusammengesessen und einen Joint geraucht und das wäre alles ja ganz cool und easy. Wenn ich dann in die Selbstreflexion gehe und stelle fest, Mensch, okay, alles klar, das mache ich mittlerweile dreimal die Woche, dann haben wir im Prinzip diesen einen Aspekt, der, sagen wir mal, einerseits Toleranzentwicklung, weil ich vertrage das Zeug besser, ich konsumiere es häufiger, damit sind wir dann im Endeffekt schon im zweiten Aspekt der Suchtdefinition. Und wenn ich dann auch noch möglicherweise anfange, irgendwie Freunde oder Dinge zu vernachlässigen, dann bin ich im Prinzip schon im Bereich der Sucht. So, selbiges bei Amphetamin, Ecstasy oder Ähnliches. Ja, der Partygänger, der irgendwie in der Disco alle drei Wochen mal eine Pille eingeworfen hat, was ich nicht verharmlosen will, keinesfalls, weil ich finde das hochgefährlich, auch inhaltlich, was draußen vertickt wird, der dann aber darin irgendwann in die Situation kommt, dass die Abstände häufiger werden oder kürzer werden. Manchmal auch tatsächlich, das höre ich dann auch immer wieder, ja, am Wochenende konsumiere ich dann Amphetamin und dann als Gegenleistung fange ich dann halt sonntagsabends an zu kiffen, damit ich dann von dem Trip wieder runterkomme. Auch das sind Dinge, die hoch dramatisch sind und gefährlich sind.
Die eine Droge mit der anderen sozusagen zu kompensieren. Eben. Oder der Versuch davon.
Ja, und das ist auch so das, was immer wieder ein Problem darstellt. Und von daher, wichtig ist wirklich Sensibilität, Reflexion des eigenen Verhaltens, darauf achten, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, was hat die Umgebung. Und die Umgebung muss halt auch mal die Klappe aufmachen und sagen, du, da hast ein Problem.
Wir hören also, da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten, auch am Klinikum Osnabrück. Man muss keine Sorge haben und vor allem auch bei der gesellschaftlichen Situation vielleicht keine falsche Scham. Ich habe das Gefühl, dass wir da als alle zusammen irgendwie noch einen ordentlichen Schritt nach vorne gehen sollten. Ist wahrscheinlich auch Ihr Eindruck, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hat sich auch zum Teil auch schon gelegt. Also früher war es ja noch mal mehr auch Ja, die Aufforderung, komm, trink noch mal ein, einer geht noch, komm, einer ist keiner, also die klassischen Sprüche, die man auch so kennt.
Allein damit könnten wir die Sendung füllen, glaube ich.
Genau, ja.
Das ist, steht schon mal fest.
Tatsächlich, oder ich weiß nicht, dieser 11-Uhr-Zug, den es früher in Ausbildungsberufen gab oder wo der Auszubildende geschickt wurde, um was zu holen, das gibt es ja zum Glück alles nicht mehr. Also dahingehend hat sich das schon ein bisschen sensibilisiert, verändert. Das ist tatsächlich eher jetzt das Gesellschaftliche, also das Positiv-Lifestyle-mäßige, was ich noch mal ein bisschen anpassen muss und dass man nicht, so wie Herr Mayer auch gesagt hat, jede Sucht mit einer anderen Sucht einfach bekämpft, damit man irgendwie gut durch den Alltag kommt. Es ist möglich, aber es ist halt auch unfassbar anstrengend.
Eine kurze Frage an diesem Blog hätte ich noch, da müssen wir da den Sack zumachen. Und zwar noch mal ganz kurz geguckt auf die Jugend. Und sozusagen gerade auch auf diesen Trend von Partydrogen und so weiter, synthetische Drogen, das ist natürlich, Sie haben es beschrieben, nicht unbedingt Ihr Kernbereich, trotzdem sind Sie ja als Suchtexperten hier beide bei mir in der Sendung. Insofern können wir da vielleicht nochmal kurz drauf gucken, es spielt in Serien eine große Rolle, es spielt an unterschiedlichsten Stellen der Partyszene eine Rolle. Verharmlosen wir da Dinge, die viel dramatischer sind, als wir das so denken? Oder wie blicken Sie darauf? Kann man natürlich jetzt lange antworten wahrscheinlich, aber so einen Eindruck hätte ich schon gern.
Ja, man kann lange oder ganz kurz darauf antworten.
Ich bin gespannt.
Zum einen erstmal tatsächlich behandeln wir ab 18 Jahren, sodass also die Süchte im Kinder- und Jugendalter eher über das Kinderhospital auch behandelt werden. Wir sind im Arbeitskreis Sucht auch gerade bei dieser Thematik dabei, die nochmal intensiv zu beleuchten, wo wir eben auch mit Herrn Terha, dem neuen Chefarzt aus der Kinder- und Jugendklinik, eng zusammenarbeiten, aber eben auch mit dem Gesundheitsamt und Schulbehörden etc. pp., Polizei und. Ja, wo wir gerade die Thematik versuchen, intensiver zu beleuchten, weil wir derzeit noch nicht hundertprozentig wissen, wie wir Einhalt gebieten können. Das, was wir im Erwachsenenalter sehen, sind immer wieder im Moment Patienten, die horrende Mengen konsumieren, möglicherweise so im Rahmen eines Sensation-Seeking.
Also synthetische Drogen auch.
Synthetische Drogen, aber auch alles andere, wo ich dann wirklich teilweise, wir hatten kürzlich einen Patienten mit teilweise 20 Milligramm schwerst langzeitwirksamen Benzodiazepinen im Bauch, die er täglich konsumierte.
Was ist das für Zeug?
Benzodiazepine sind Beruhigungsmittel normalerweise und Angstlöser. Und die in der Regel tatsächlich auch den Atemantrieb mindern als eine der Nebenwirkungen und teilweise die zehnfache Dosis von dem, was eigentlich den Atemantrieb schon aufheben müsste, hatte dieser Mensch im Bauch.
Und hat noch gelebt, immerhin.
Immerhin gelebt,
also,
ja.
Das scheint ja,
weil
schon
er eben so lange dran gewöhnt war an das Zeug, dass ihm das diese Nebenwirkung erstmal keine Sorgen mehr machte. Aber das sehen wir bei ganz vielen im Bereich tatsächlich 18-, 19-jährige Patienten, wo wir sagen, ey, was passiert gerade in der Gesellschaft?
Ist das schlimmer geworden,
ja,
dieser Aspekt?
Der Aspekt ist schlimmer geworden. Ein weiterer Aspekt, der uns wirklich ganz erheblich im Moment zu schaffen macht, ist die Folge von Covid. Das merken wir insbesondere gerade auch in der Fülle der Rehabilitationskliniken. Mhm. Das, was wir eben gesagt hatten, normative Kontrollen sind weggefallen. Der Arbeitgeber ist weggefallen. Es hat eben keiner mehr gesagt, du hast eine Fahne, du musst mal was tun. Ja? Die Leute haben zu Hause im Homeoffice gesessen oder aber auch tatsächlich komplett zu Hause gesessen. Arbeit, sozialer Umgang als für uns einfach als soziale Wesen, weil die wir Menschen nun mal sind, extrem wichtiger Faktor, der auch positiven Zuspruch bringt etc. pp., ist weggefallen über Monate hinweg. Die Leute waren verarmt in sozialen Bezügen und haben dann sehr häufig dann den Schritt erst von Missbrauch in die Abhängigkeit begeben, egal von welcher Substanz. Die füllen im Moment ganz häufig unsere Kliniken und auch unsere Rehabilitationskliniken, diese Patienten, statistisch bisher noch nicht erhoben, aber eben auch eine Konsequenz, glaube ich, dieser langen Covid-Pandemie und dem Umgang damit.
Also wir sehen, dass das noch ganz viele andere Aspekte, zusätzliche Aspekte sind, die wir natürlich nicht in epischer Breite besprechen wollen. Aber wichtig war mir, dass wir einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir so sehen, gesellschaftliche Entwicklung und eben auch Trigger und auch gerade was da noch kommt, wenn Sie sagen, dass das dramatische Entwicklungen sind, teilweise auch in dem Bereich der jüngeren Menschen, nicht nur der Minderjährigen, sondern auch die sozusagen, die danach kommen. Das so viel, würde ich sagen, an dieser Stelle. Wir atmen hier nochmal eben ganz kurz durch und kommen dann auf die Zielgerade dieser ersten Folge im Podcast, Gesundheitspodcast des Klinikums. So, ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle einfach mal ein Cut, zumindest für diesen Blog. Es gäbe, wie Sie alle merken, natürlich noch sehr viel zu besprechen. Deswegen ist das Suchtkompetenzzentrum am Klinikum Osnabrück ja auch da für die konkreteren Nachfragen und gibt es auch schöne Infos auch nochmal auf der Website. Zusätzlich können wir einfach an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen und so weiter. Aber ich glaube, das waren schon mal einige Eindrücke aus der Praxis. Und jetzt kommen wir nochmal zu so zwei, drei, vier Tipps sozusagen von den beiden hier im Studio. Und darauf freue ich mich besonders, muss ich sagen.
Rezeptfrei. Jetzt gut zuhören. Hier gibt es Insider-Tipps von den Klinik-Profis.
Und diese Profis sind in dieser Folge Jessica Stevens und Carsten Meyer vom Suchtkompetenzzentrum. Und wir versuchen nochmal so ein paar Statements einzufangen zu diesem großen Thema Sucht. Einfach ohne Rezept, das ist ja das Schöne hier im Podcast, einfach nur auf die Ohren. Fangen wir mal an mit dem Thema Medikamente. Was würden Sie uns da gerne mit Blick auf Sucht nochmal sozusagen mit auf den Weg geben? Was ist besonders wichtig, jetzt hier nochmal loszuwerden?
Seien Sie sensibel, was Sie einnehmen und was Sie auch verordnet bekommen, weil auch da, selbst wenn es sinnvoll verordnet ist, kann es auch manchmal Medikamente geben, wenn Sie speziell nachfragen, die ein Abhängigkeitspotenzial haben. Wir kennen das Problem aus den Vereinigten Staaten ja nun sehr deutlich, gerade was die Opiate angeht. Sind die sinnvoll? Man darf auch als mündiger und kritischer Patient immer mal hinterfragen, auch die ärztlichen Kollegen hinterfragen. Das ist erlaubt. Wir sind alles eigentlich irgendwie kritische Menschen, auch selbstkritische Menschen und wollen in der Regel unseren Patienten nur helfen. Manchmal verlieren wir eben halt auch die Sache aus dem Auge. Sollten Sie was feststellen in der Selbstkritik, nutzen Sie Beratungsstellen als erste Anlaufstelle und sehen Sie zu, dass Sie so zügig wie möglich in Behandlung kommen. Ziehen Sie es nicht auf die lange Bank und tun Sie was.
Frau Stevens, kann man sich selbst gut behandeln beim Thema Sucht? Als Expertin müssen Sie jetzt sagen, nein, kommen Sie immer zu uns. Schon klar, aber so dieses, ja, ich habe mich jetzt entschieden und dieses Klassische und ich trinke jetzt einfach weniger, ich kiffe jetzt weniger und so weiter. Kennen Sie da auch Beispiele, wo das klappt, wenn das eben noch nicht so weit fortgeschritten ist?
Ich glaube, das ist einfach wichtig, im Kontakt zu sein, wie Herr Meyer gerade sagte, mit Beratungsstellen das Ganze besprechen. Da gibt es auch unterschiedliche Programme, die angeboten werden, wo man das einfach auch nochmal überprüft. Ich glaube, es ist schwer für sich selbst zu entscheiden, weil es immer gute Phasen gibt, in denen man natürlich sagen würde, das klappt astrein, das ist super und ich habe das alles im Griff. Und dann gibt es aber wiederum schwierige Phasen, wo es einfach nicht so rund ist und ich dann vielleicht doch in ganz viele alte Verhaltensmuster rutsche. Deswegen würde ich immer sagen, suchen Sie sich jemanden, mit dem Sie das besprechen, sei es die Beratungsstelle, auch wir vom Klinikum. Und ich denke, auch die anderen Häuser sind bereit, dort Auskunft zu geben und ins Gespräch zu kommen und da einfach Abhilfe zu geben.
Stichwort Rezept, Cannabis auf Rezept, das gibt's ja schon länger bei bestimmten Krankheiten, die das wirklich erforderlich machen. Das werden die allermeisten von Ihnen wissen. Die andere Frage ist, die natürlich auch sehr schön diskutiert wird, die wir nur mal ganz kurz anschneiden wollen, ist die Legalisierung von Cannabis. Natürlich nicht auf Rezept, aber möglicherweise, so wie die Bundesregierung das plant, erster Eindruck, nur so aus dem Bauch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, Herr Meyer, ist das der Weg in die richtige Richtung, diese geplante Cannabis-Legalisierung?
Na, Sie fragen mich als Suchtmediziner. Ich habe einerseits natürlich immer eine bisschen gefärbte Sichtweise, weil ich in der Regel Menschen sehe, die eben tatsächlich mit Cannabis nicht klargekommen sind. Und für diese Menschen erachte ich es als keinerlei Vorteil und hochgefährlich. Und nicht gut abgestützt. Dazu sehe ich im Moment noch erhebliche Schwierigkeiten in der juristischen Bewertung, gerade im Straßenverkehr, aber auch im Arbeitsrecht, die derzeit noch nicht geklärt sind. Und so lange, bis das nicht abschließend geklärt ist, halte ich im Prinzip ein Vorpreschen, um politische Entscheidungen möglicherweise gemäß des Koalitionsvertrages oder Ähnliches durchzudrücken, im Moment einfach für glasklar falsch.
Machen wir auch einen Haken hinter, alles einfach nur mal als Denkanstoß noch in dieser rezeptfreien Kategorie, so ein paar Tipps nochmal mitgenommen von Ihnen als Expertinnen und Experten. Andere Frage, ist es richtig, auch das hat ein politisches Geschmäckle, dass es bestimmte Grenzen gibt zum Thema, mit wie viel Alkohol im Blut darf man eigentlich noch Auto fahren und so weiter, Fahrrad fahren und so, wären Sie da für strengere Vorgaben aus medizinischer Sicht oder ist das ein schwieriges Thema?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, unsere Vorgaben sind in Ordnung, aber ich glaube immer wieder, die Selbstkontrolle der Bevölkerung ist zu gering. Die Disziplin der Bevölkerung. Ich meine, tatsächlich juristisch vorgegeben ist, dass jeder vor Antritt seiner Fahrt im Endeffekt überprüfen muss, ob er fahrtauglich ist. Und da fehlt mir die Mündigkeit der Bevölkerung. Das ist auch ein breites Problem, denke ich mir, und nicht nur in diesem Bezug. Die Grenzen, die wir haben, sind eigentlich ausreichend. Die sind ja Gott sei Dank schon abgesenkt worden in den letzten Jahren. Ich glaube, wir kämen mit einer Null-Promille-Grenze nicht weiter. Aber auch da, wie gesagt, beim Cannabis wird das auch hinsichtlich der Legalisierung nochmal eine ganz erhebliche Schwierigkeit geben, weil die Bevölkerung auch nicht ausreichend aufgeklärt ist, wie lange ist das Zeug wirklich im Körper drin. Das kann ja durchaus 2, 3, 4, 5 Wochen im Körper drin sein bei häufigerer Nutzung. Und da gibt es überhaupt, ich beobachte derzeit noch gar keine Sensibilisierung für dieses Thema, müsste politisch getriggert werden, aber im Moment fehlt mir da auch noch ganz viel.
Letzte Geschichte nochmal für Sie, Frau Stevens, wie ist es insgesamt sozusagen damit, mit wie viel Alkohol im Blut wir auch noch klarkommen? Ne? Das hatten wir ja vorhin schon mal so ganz kurz gesagt, so manche natürlich wegen der Abhängigkeiten und so weiter können mit ganz viel noch handlungsfähig sein. Kann man sich da selber noch anders, sollte man sich da anders noch überprüfen können, wie ist das?
Ich glaube, man sollte einfach schauen, dass es einem gut geht und dass man wirklich bewusst den Alkohol nutzt und ihn nicht irgendwie als Sorgenfresser runterspült oder einfach das Binge-Drinking, dass man einfach so viel wie möglich in kürzester Zeit in seinen Körper schüttet. Und ich glaube, dann bekommt man auch mit, wie fähig bin ich noch zu unterschiedlichen Sachen, wie geht's mir eigentlich gerade, und dass man auch genau da die Selbstregulierung hat, zu sagen, Mensch, ich trinke einfach auch vielleicht mal ein Wasser.
Aber es ist schon ein Hammer, teilweise mit wie viel Promille die Menschen bei Ihnen noch in der Lage sind, vermeintlich erstmal zu funktionieren. Oder das vielleicht zum Abschluss doch noch, Herr Mayer?
Definitiv. Ich erinnere mich aus früherer Assistenzarztzeit an einen Kunden, der mit tatsächlich 6,5 Promille mit seinem eigenen Roller in die Klinik kam und gerade gegangen ist und tatsächlich formal von außen betrachtet erstmal nicht wahnsinnig beeinträchtigt war. Der Mensch ist dann mit über 2 Promille ins Alkoholentzugsdelir gerutscht. Also von daher ein Bereich, den wir schon fast nicht mehr überleben würden.
Da muss man aber richtig tanken, ne?
Der Mensch hat über viele, viele, viele Jahre getrunken und sein Tageskonsum lag ungefähr bei 4 bis 6 Flaschen Wodka.
So, das lassen wir einfach wirken, das kommentiere ich jetzt einfach nicht, sondern ist ein guter, wie auch immer, guter Schlusssatz dieser Kategorie. Und wir kommen auf die Zielgerade.
Gute Besserung, der Gesundheitspodcast mit Sören Hage.
Und ich würde sagen, wir sind quasi am Ende von dieser Premiere des neuen Gesundheitspodcasts vom Klinikum Osnabrück, gleich mit so einem Riesenthema Sucht. Also Sie haben wahrscheinlich selber gemerkt, wir haben versucht, uns von der einen oder anderen Seite ranzurobben. Es gibt natürlich noch so unglaublich viel mehr zu besprechen. Hat das Thema so in sich, aber es gibt das Suchtkompetenzzentrum hier am Klinikum Osnabrück, das da wichtige Arbeit leistet. Und wir haben auch gehört, was die Besonderheiten sind auf jeden Fall. Insofern zum Abschluss die letzte Frage an Sie beide jeweils. Ein Klassiker, aber ich finde das wichtig bei diesem Thema. Gibt es einen Wunsch auch mit Blick auf dieses Suchtthema aus persönlicher und aus medizinischer Sicht vielleicht, was anders sein müsste oder was Sie sich auch von Herzen vielleicht wünschen, auch mit den Menschen, für die Menschen? Ich würde mal mit Frau Stevens anfangen.
Also ich würde mir wünschen, dass tatsächlich diese Sensibilität mehr in der Gesellschaft herrscht, dass man offen über dieses Thema sprechen darf. Und dass es einfach auch völlig normal ist, diese Krankheit zu behandeln. Wie jede andere Krankheit, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt und auf die wir einfach gerne hinweisen. Und dafür sind wir einfach auch da und stehen zur Seite.
Das kann man nur hoffen an alle Beteiligten einfach mal. Und Herr Mayer, Sie dürfen noch mal.
Mein Wunsch ist im Prinzip tatsächlich derselbe gewissermaßen, die Entstigmatisierung dieser schweren, folgenschweren Erkrankung. Wäre wirklich mein Hauptwunsch. Sekundär würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass mehr geforscht wird in diesem Bereich. Ursachenforschung, pharmakologische Behandlung der Erkrankung etc. pp. Ist auf dem Stand der 70er Jahre in diesem Bereich und das ist frustrierend. weil wir, glaube ich, an anderen Bereichen auch ansetzen könnten, wenn wir mehr Ahnung davon hätten. Nun, ich hatte vorhin schon mal angeschnitten, die Frage der Erblichkeit oder Ähnliches sind alles Dinge, die nicht geklärt sind. Ja, und ich könnte im Prinzip in der Primärprophylaxe viel mehr tun, wenn ich über die Erkrankung auch mehr wüsste.
Also das sollten wir vielleicht mal dick unterstreichen und wirklich hoffen, dass da was passiert, dass Sie da in dem Teil, wo Sie im Dunkeln fischen, sozusagen das in Zukunft nicht tun müssen und ansonsten natürlich, wie ich gemerkt habe, da alles geben in dem Bereich, was Sie da leisten können im Suchtkompetenzzentrum. Herzlichen Dank Ihnen beiden, hat Spaß gemacht.
Danke Ihnen auch.
Ja, vielen Dank. Uns hat es, glaube ich, auch total viel Spaß gemacht, kann ich sagen, für uns beide.
Stellvertretend. Glaubst du nur.
Ja, sehr schön. Ich wünsche einfach noch einen schönen Tag und frohes Schaffen, sage ich einfach mal an dieser Stelle. Alles Gute vor allem.
Danke gleichfalls.
Danke gleichfalls.
Gute Besserung. Der Gesundheitspodcast des Klinikums Osnabrück. Alle 2 Wochen gibt es hier Informationen rund um den Klinikalltag mit interessanten Fakten und wichtigen Tipps für Ihre Gesundheit. Haben Sie Anmerkungen oder Fragen oder vielleicht sogar persönliche Geschichten, die Sie mit dem Klinikum oder dem Pflegebereich verbindet, dann mailen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Das war es für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns gern auf Spotify und verpassen Sie keine neuen Ausgaben mehr. Ihnen gute Besserung oder weiterhin gute Gesundheit. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Unser Podcast wird moderiert von Sören Hage. Musik Jane Bodega. Stimme im Hintergrund Kirsten Schumann. Studio und Equipment OS Radio. Der Podcast ist eine Kooperation mit dem Klinikum Osnabrück.